Ich lese uns als Textlesung Johannes 14, die Verse 12 bis 20 aus der Hermann-Menge-Übersetzung. Verheißung der Gebetserhörung und der erfolgreichsten Wirksamkeit, des dauernden Besitzes des Heiligen Geistes, des Wiedersehens und ewiger Vereinigung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ja, er wird noch größere als diese vollbringen. Denn ich gehe zum Vater, und alles, um was ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bitten werdet, so werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Helfer geben, damit er bis in Ewigkeit bei euch sei. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht erkennt. Ihr aber erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich will euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht mich die Welt nicht mehr. Ihr aber seht mich, dass ich lebe, und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch.
Schön, mal wieder bei euch in Kredenbach zu sein. Schön, dass wir in der Gegenwart unseres Gottes Gottesdienst feiern dürfen. Heute am Pfingsten lesen wir einen Text aus dem 1. Korintherbrief aus Kapitel 2, die Verse 6 bis 16, und machen uns dann ein paar Gedanken über Pfingstgeschenke. Zunächst der Bibeltext, 1. Korinther Kapitel 2, von Vers 16 an. Was wir aber vortragen, ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Jedoch nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Machthaber dieser Weltzeit, die dem Untergang verfallen. Nein, wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor, die Gott vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt hat. Diese Weisheit hat keiner von den Machthabern dieser Weltzeit erkannt, denn hätten sie sie erkannt, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Vielmehr predigen wir so, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschenherz eine Ahnung gehabt hat, nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart, denn der Geist erforscht alles, selbst die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt das innere Wesen eines Menschen? Doch nur der Geist, der in dem betreffenden Menschen wohnt. Ebenso hat auch niemand das innere Wesen Gottes erkannt, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um das zu erkennen, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist. Und davon reden wir auch. Aber nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern mit solchen, wie der Geist sie lehrt. Der seelische Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geist Gottes kommt, denn es gilt ihm als Torheit. Und er ist nicht imstande, es zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der Geistesmensch dagegen beurteilt alles zutreffend, während er selbst von niemand zutreffend beurteilt wird. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben den Sinn Christi. Bertolt Brecht hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Kinderbuch. Und in diesem Kinderbuch findet sich ein kleiner Reim, der klingt ungefähr folgendermaßen. Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, während Ostern und Weihnachten was einbrachten. So ein Zweizeiler kriege ich auch noch hin. Ja, oberflächlich betrachtet hat der Herr Brecht wahrscheinlich recht. Weihnachten, hoho, was gibt da alles an Geschenke? Ganze Berge. Oder auch Ostern am Fest der eierlegenden Schokoladenhasen, dass man da so alles mitnehmen kann. Sensationell. Aber wie eben schon gesagt, Pfingsten, da gehen wir irgendwie leer aus. Ich kenne zumindest keine solche Tradition, dass man da zu Pfingsten großartig Geschenke überreicht. Oberflächlich betrachtet hat der Mann da vielleicht recht. Geistlich betrachtet ist aber gerade zu Pfingsten das Fest der Geschenke Gottes. Wir erinnern uns an das Geschenk, das Gott uns gemacht hat, dass er seinen Geist gegeben hat. Und wir wollen heute mal so ein bisschen Geschenke Gottes auspacken und uns in Erinnerung rufen, um was es da eigentlich geht. Interessant, so Nebenbemerkung, ist auch, dass Pfingsten eigentlich ein jüdisches Erntefest ist, Schavuot, 7 Wochen nach Pessach, also 7 Wochen nach Ostern wird es gefeiert. Und von diesem Fest her kommt auch der Begriff Pfingsten, der 50. Tag. Im Griechischen wird dann bei uns mit Pfingsten übersetzt. An diesem Fest werden Früchte in Prozessionen durch Straßen getragen, Speisen werden gegessen, die Milch und Honig enthalten. Und dieser Brauch erinnert an den Erntesegen, den Gott seinem Volk gegeben hat. Er hat sein Volk in ein Land geführt, wo Milch und Honig fließt. Und an diesem Fest erinnert sich Israel auch an das Wort Gottes. So ähnlich, wie wir gerade im Lied gesungen haben. Israel erinnert sich an das Wort Gottes, an die Gebote, an die Weisungen, an die Ordnungen Gottes, die uns stärken wie Milch und die uns aufleben lassen wie Honig. Heute geht es also nicht um Weihnachtsgeschenke, Ostergeschenke, Geburtstagsgeschenke, Hochzeitsgeschenke und was da so alles angeboten werden kann. Heute befassen wir uns mal mit Pfingstgeschenken. Paulus möchte deutlich machen, auch in dem, was er an die Korinther schreibt, dass wir wissen können, dass wir wissen müssen, was uns an Pfingsten durch den Heiligen Geist von Gott alles geschenkt wurde. Wir können wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und deshalb also heute mal der Blick auf die Pfingstgeschenke. Zunächst wollen wir die Geschenke entdecken, dann müssen wir ein bisschen über die Geschenke reden und dann wollen wir uns ermutigen lassen, mit den Pfingstgeschenken auch zu leben. Was hast du davon, wenn du die schönsten Geschenke auf dem Tisch hast, aber gebrauchst sie nicht und lebst nicht damit? Wir wollen es lernen, mit den Geschenken zu leben. Zunächst aber Geschenke entdecken. 1. Korinther 2, da steht im Vers 12, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Eben hatten wir, glaube ich, die Mengeübersetzung, das war jetzt mal nach Luther gelesen. Alles, was Jesus Christus uns durch sein Leben, durch sein Sterben am Kreuz, durch seine Auferstehung, durch den Antritt seiner Herrschaft im Himmel geschenkt hat, was er uns erworben hat, das wird uns zugänglich gemacht durch den Heiligen Geist. Und so können wir schon sagen, Pfingsten ist wie Weihnachten. Das gehört zusammen. An Weihnachten kam Jesus Christus, das Geschenk Gottes, in die Welt. Und jetzt mit Pfingsten wird dieses Geschenk ausgepackt und in alle Welt verteilt. Jeder von uns, der sich bekehrt hat, der sein Leben im Glauben Jesus Christus anvertraut hat, ist ein Empfänger des Heiligen Geistes. Ist das Geschenk des Geistes bei dir schon angekommen? Ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt kriegen wir den Geist nicht. Wenn wir aber unser Leben Christus hingeben, wir haben es eben gelesen aus dem Johannesevangelium, dann wird diese Verheißung erfüllt, dass er durch den Geist zu uns kommt und durch den Geist in uns wohnt, in uns lebt. Jeder, der bekehrt und wiedergeboren ist, der hat den Geist bekommen. Wir brauchen dazu nicht irgendein zweites Sondererlebnis, um da dran zu kommen. Man kann den Heiligen Geist auch nicht halb kriegen. Der Gerd ist ja heute Morgen auch nicht nur halb hier reingekommen, er ist zu 100% da. Ich hoffe ich zumindest auch. Und so ist das auch mit dem Geist. Der Geist ist Person. Nicht nur eine irgendwie geartete Kraft Gottes. Er ist Person. Und wenn der Geist kommt, dann ist er da oder er ist nicht da. Ich habe ihn oder ich habe ihn nicht. Und ohne Bekehrung und Wiedergeburt gibt es kein neues Leben aus Gott. Und ohne den Geist gibt es kein neues Leben aus Gott. Wenn aber diese Erneuerung geschehen ist, dann ist Gott durch seinen Geist in deinem Leben zu Hause. Die Geschenke, die Gott uns gemacht hat, sind da. Viele können sie aber nicht sehen. Viele können mit den Geschenken nichts anfangen. Sie haben sie noch gar nicht entdeckt, noch gar nicht ausgepackt. Das ist vielleicht so, ja, wie bei uns zu Hause. Meine Frau ist nicht da, da kann ich das mal erzählen. Wir haben einen, ich sage mal, Geschenkeschrank. In dem Schrank befinden sich Geschenke, die wir irgendwann mal geschenkt gekriegt haben, mit denen wir aber irgendwie nichts anfangen können, oder aber die wir doppelt, dreifach haben. Und die Geschenke in dem Geschenkeschrank warten darauf, verschenkt zu werden. Es gibt ja immer mal wieder eine Gelegenheit, wo man dringend was braucht und dann kann man mal eben im Schrank gucken, ist noch was da? Bei vielen Christen habe ich manchmal den Eindruck, ist das so, dass sie die Geschenke Gottes in ihren Geschenkeschrank verstauen, die nicht wirklich auspacken, damit nichts anfangen können und den Segen der Geschenke auch gar nicht mitkriegen. Paulus schreibt hier im Korintherbrief von dem natürlichen Menschen. Das ist der, der den Geist Gottes nicht hat. Er hat ihn nicht, weil er nicht bekehrt und nicht wiedergeboren ist. Paulus nennt diesen Menschen den Psychikos, den von der Seele gesteuerten Menschen. Im Unterschied dazu spricht er an der anderen Stelle von dem Pneumatikos. Pneuma hat was mit dem Geist zu tun. Da geht es um den Menschen, der vom Heiligen Geist bestimmt, gelenkt, gesteuert wird. Der natürliche Mensch, der Psychikos, vernimmt nichts vom Geist Gottes, so schreibt Paulus. Es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht erkennen, denn es muss ja geistlich durch den Heiligen Geist beurteilt werden. Und das ist die Not vieler Menschen. Die Geschenke sind da, wie zu Weihnachten wunderbar präsentiert. Aber sie werden nicht erkannt, sie werden nicht ausgepackt, sie werden nicht angewandt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man das hier ein bisschen sortieren kann. Die Geschenke sind da. Man hat sie auch angenommen und ausgepackt. Aber man schätzt sie nicht. Man legt sie achtlos zur Seite. Ich habe vor einiger Zeit von einer Familie gehört, die erlebt eine schwierige Phase mit ihrer jüngsten Tochter. Die war mit nichts und durch nichts zufriedenzustellen. Bei allem und jedem gab es nur noch ein müdes Okay. Möchtest du einen Nachtisch haben? Okay. Wollen wir ins Schwimmbad fahren? Okay. Möchtest du, dass ich eine Geschichte vorlese? Okay. Irgendwie so absolut teilnahmslos, nur noch. Es gibt so vieles, womit Gott uns beschenkt, überreich beschenkt. Aber viele sagen nur noch langweilig, okay, was soll ich damit anfangen? Wir erfahren durch die Gemeinde, in der Gemeinde, durch die Glaubensgeschwister Ermutigung. Wir bekommen Unterstützung, manchmal auch hilfreiche Korrektur. Aber wir sagen nur noch, okay. Irgendwie gelangweilt gehen wir damit um. Wir erleben von ganz unterschiedlichen Stellen unseres Lebens die Wirkungen des Heiligen Geistes. Danke für das, was du eben erzählt hast. Ich denke, viele andere könnten das in ähnlicher Weise erzählen. Wo wir uns drauf einlassen, da machen wir die Erfahrung. Der Herr ist da und sein Geist wirkt. Aber bei dem, was so im Alltag passiert, sagen wir nur noch, okay. Wir nehmen es als selbstverständlich hin. Für diese Grundhaltung gibt es in der Bibel noch eine dritte Bezeichnung. Neben dem Psychikos und dem Pneumatikos gibt es auch noch den Sarkikos. Kommt von Sarx, Fleisch, der fleischliche Mensch. Das ist der Mensch, der zwar irgendwann einen Anfang mit Jesus Christus gemacht hat, wo etwas neu geworden ist in seinem Leben, aber er lässt nicht den Geist wirken, sondern er lebt aus seiner eigenen Kraft, er lebt aus seinem eigenen Antrieb. Die Wirkungen des Heiligen Geistes berühren ihn nicht, motivieren ihn nicht. In die Richtung kommt nur ein müdes Okay. Ich lasse dich jetzt mal stehen mit der Frage, bist du ein Psychikos, ein Pneumatikos oder ein Sarkikos? Ein seelischer Mensch, ein vom Geist Gottes gelenkter Mensch oder einer, der vom Fleisch getrieben wird? Ich könnte mir vorstellen, das, was jetzt noch kommt, hilft dir, eine Antwort zu finden oder aber dieses Okay sein zu lassen und sich neu zu öffnen für Jesus und das Wirken seines Geistes. Wir gehen also auf Entdeckungstour und wollen die Geschenke des Geistes neu entdecken, so ein bisschen auspacken und überlegen, was damit verbunden ist. Wir machen dabei so einen kleinen Schlenker durch die Apostelgeschichte, weil da wird uns an vielen Stellen berichtet, wie der Herr durch seinen Geist wirkt, wo Menschen diese Geschenke auspacken und in ihrem Leben anwenden. Bei uns zu Hause ist das Weihnachten zumindest so, da sind alle Geschenke präsentiert. Und dann kommt nicht das große Auspacken, dass alle gleichzeitig alles auspacken. Da ist ja nur noch Papier geflattert durch die Luft. Wird so ein bisschen gewürfelt oder sonst irgendwie ausgelost, wer anfangen darf. Und da fängt einer an, Geschenke auszupacken, alle anderen gucken zu und freuen sich mit. Und so machen wir das jetzt auch. Ein Geschenk nach dem anderen wird ausgepackt und jeder kriegt mit, was Gott uns durch seinen Geist geschenkt hat. Wenn wir hier im Korintherbrief so ein bisschen durchblättern, dann stoßen wir zum Beispiel auf das Geschenk der Berufung. Letztlich ist es immer wieder dieser innere Ruf des Heiligen Geistes, wenn jemand zum Glauben findet. Wenn jemand sich dafür gewinnen lässt, sein Leben Jesus anzuvertrauen und von da an mit Jesus zu leben. In der Apostelgeschichte lesen wir an etlichen Stellen davon, dass Menschen getroffen sind vom Wort Gottes, vom Wirken des Geistes und dann einen Neuanfang machen mit Jesus. Wir lesen aber auch davon, dass Menschen gerufen werden in den Dienst für Jesus. Bei dem Stichwort Berufung haben wir also ein Doppeltes. Es gibt eine allgemeine Berufung zum Heil und eine spezielle Berufung zum Dienst. Zum Heil sind alle gerufen. Auch die, die jetzt noch nicht hier drin sind, die noch da draußen irgendwas machen. Alle Menschen sind gerufen, das Heil Gottes im Glauben für sich in Anspruch zu nehmen. Und dann gibt es die spezielle Berufung, die ist für jeden Einzelnen ganz besonders. Wozu und wohin Gott dich beruft. Ob das jemand ist, der in die Mission gesandt wird, Apostelgeschichte 13, als man da zusammensaß und miteinander eine Gebetsstunde abhielt, sondert mir aus zum Dienst, Barnabas und Paulus. Und dann geht das mit den Missionsreisen los. An anderer Stelle, das Wirken des Geistes, da werden Leute gerufen, dass sie als Gemeindeleiter oder als Älteste der Gemeinde einen Dienst tun. Sind alle Älteste in der Gemeinde? Nö. Sind alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Wundertäter? In Kurzfassung ist das 1. Korinther Kapitel 12 am Ende. Paulus fragt hier in dieser, wie nennt man das, mit rhetorischen Fragen. Sind sie alle Apostel? Die Antwort, die nicht da steht, die wir aber geben müssen, nö. Sind alle Evangelisten? Nein. Sind alle Diakone? Nein. Jeder hat seinen Platz und seinen Dienst. Und jeder ist vom Herrn gerufen an seinen Platz in seinen Dienst. Ein zweites Geschenk, das uns begegnet, die Erfüllung. Erfüllung mit Heiligem Geist. Ein Mensch gleicht einem Gefäß, das gefüllt werden soll. Da muss etwas rein, um es dann in dem Gefäß zu transportieren oder irgendwas Sinnvolles damit zu machen. Gott hat uns geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben, um sein Leben mit uns zu teilen. Und dazu möchte er durch den Geist in uns wohnen. Wer an Jesus glaubt, der hat den Geist. Der Geist ist da. Kann sein, ich habe das hier schon mal erzählt, Wiederholung schadet nicht. Das ist wie beim Autofahren. Dein Auto hat wie viel PS? Egal, halt für dich. Sonst werde ich noch neidisch. Was sagst du? 75. Na gut. Bretterst du jedes Mal so mit volle 75 PS hier durch Gredenbach? Nö. Im Moment haben wir ja hier 30er-Zone, Kilometerleit. Ja. Der Motor hat die Möglichkeit, 75 PS auf den Teer zu bringen. Brauchen wir aber nicht ständig. Aber wenn irgend so ein, hier Richtung Unglinghausen, der Berg rauf, wenn da so ein langsamer Trecker davor ist, dann muss man einmal so richtig auf den Pinösel drücken, dann fängt da vorne was an zu brummen und dann wird der Motorraum erfüllt von sensationellen 75 PS und schiebt dein Auto an dem Trecker vorbei und dann nimmst du den Fuß wieder vom Pedal und tuckerst mit 45 weiter. So ist das auch mit dem Heiligen Geist, der ist da. Aber wir leben nicht permanent in 100% Vollkraft des Heiligen Geistes. Aber es gibt Tage, es gibt Stunden, Momente, da brauchen wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann kann man ein kurzes Stoßgebet sprechen. Oder wenn es einen zwickt und man elend im Bett liegt, Herr, lass es weggehen. Dann erlebt man in so einem Moment, in so einer Stunde, an so einem Tag Erfüllung mit Heiligem Geist und Gott wirkt und da tut sich was und da bewegt sich was. Und wenn das Ereignis vorbei ist, dann nimmt der Heilige Geist von den 100% die Hälfte wieder weg. Er bleibt immer noch da, aber er muss nicht permanent Vollgas geben. Aber das dürfen wir erleben, das ist uns geschenkt von unserem Herrn, dass wir erfüllt werden mit Heiligem Geist. Immer dann, wenn es nötig ist, ist der Geist da und die Kraft ist da und er will und er wird wirken. Und auch hier könnte man jetzt so eine Reise durch die Apostelgeschichte machen, wo die Glaubenden genau das erlebt haben. Am Pfingsttag, sie wurden mit Geist erfüllt und predigten sensationell sogar in anderen Sprachen. Dann hat es irgendwann den Paulus vom Pferd oder Kamel gehauen vor Damaskus. Und dann ist er 3 Tage in Dunkelheit gewesen, bis das Hananias zu ihm kam, ihm die Hände auflegte. Und dann wurde er mit Geist erfüllt. Und der Paulus konnte aufstehen und Evangelium predigen. Ich wünsche uns, dass wir solche Erfahrungen immer mal wieder machen. Wo ich eigentlich in der Ecke liege und denke, boah, ich kann nicht mehr. Da ist nichts mehr, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann auf einmal ist die Kraft des Geistes da. Ja, wie du eben gesagt hast, auf einmal fallen einem die Bibelverse ein, die man sonst gar nicht präsent hat, oder andere Zusammenhänge erschließen sich, die man weitergeben kann, gewirkt durch den Geist. Ein drittes Geschenk. Die Freude. In Antiochia in Pisidien sind viele Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Und dann lesen wir da, Kapitel 13, 52 in der Apostelgeschichte, dass alle von Freude und Heiligem Geist erfüllt waren. Der Geist bringt Freude in unser Leben. Christ sein, das heißt nicht irgendwie die Ohren hängen lassen und wie eine trübe Tasse rumlaufen, sondern der Geist bringt Freude in unser Leben. Wir dürfen begeistert sein an dem, was Gott uns schenkt und was er in unserem Leben tut. Damit wir etwas von dieser Freude mitkriegen und auch die anderen, ist es wichtig, dieses Geschenk der Freude auszupacken und anderen zu erzählen. Manchmal lohnt es sich in der Gemeinde einfach nur eine Erzählstunde zu machen. Was habe ich letzten Monat, im letzten halben Jahr mit Jesus erlebt? Und dann kann man so durch die Reihen durchgehen und jeder erzählt, was er erlebt hat. Und so teilen wir die Erfahrungen mit unserem Herrn und die Freude, die er in unser Leben gibt. Ein viertes Geschenk des Heiligen Geistes, wir nennen es Freimut oder Freudigkeit, Zuversicht. Das griechische Wort kann man da recht unterschiedlich übersetzen. Da gab es eine intensive Gebetsgemeinschaft, Apostelgeschichte Kapitel 4. Und am Ende, als sie alle Amen gesagt haben, da werden sie erfüllt mit Freudigkeit, mit Freimütigkeit. Und sie gehen nach draußen und erzählen den Leuten auf der Straße das Evangelium von Jesus. Ohne Scheu, ohne Angst, mit großer Zuversicht, ohne sich einen Kopf darüber zu machen, oh, ich könnte mich ja vielleicht blamieren, wenn die Grammatik nicht stimmt oder sonst was schräg ist. Nein, da ist einfach Zuversicht, Freudigkeit, Freimut, Jesus zu bekennen und zu bezeugen. Das wirkt Gott durch seinen Geist in uns. Fünftes Geschenk, Führung. Die Apostelgeschichte ist voll von solchen Führungsgeschichten. Philippus bekommt durch den Heiligen Geist eine haargenaue Anleitung, an welche Straßenecke er sich stellen soll und bei welchem Wagen, der da vorbeikommt, er aufsteigen soll, um dem Äthiopier zu erklären, was das Evangelium ist. Petrus wird durch den Heiligen Geist aufmerksam gemacht auf 3 Männer, die nach ihm suchen, um ihn zum Cornelius zu bringen. Paulus ist voller Tatendrang unterwegs, quer durch die Türkei, und er möchte gerne hierhin, und dann steht da, aber der Geist hinderte uns. Okay, sagt er, dann reisen wir weiter. Dann wollte er in die andere Richtung abbiegen, und dann steht da, der Geist ließ es nicht zu, Apostelgeschichte 16. Was machen wir jetzt? Okay, ich darf nicht links, ich darf nicht rechts, also gehen wir geradeaus weiter. Das macht der Paulus, bis dass er dann bei Troas auf einmal nasse Socken kriegt. Die Straße ist zu Ende, er steht im Wasser. Dann muss er erstmal eine Nacht schlafen. Und dann kommt die Antwort, komm hier rüber und hilf uns. Der Ruf nach Europa. Gott führt seine Leute durch den Heiligen Geist. Und das kann man auch in der heutigen Zeit immer noch erleben. Ja, hin und wieder kommt das schon mal vor. Morgens Bibel gelesen, dann im Gebet, dann ärgere ich mich. Ich möchte mit Jesus reden, aber auf einmal geht mir irgend so ein Name quer durch den Kopf. Möchte am liebsten sagen, Herr Jesus, tut mir leid, ich weiß nicht, woran das liegt. Freudsche Fehlleistung oder irgend sowas, dass ich jetzt den Namen da präsent habe, anstatt mit dir zu reden. Aber irgendwann kam mir der Gedanke, könnte es sein, dass Jesus mir diesen Namen in den Kopf gibt? Da bin ich einfach mal losgefahren und habe den Typ besucht, der mir da im Kopf war. Klinglingling, der macht die Tür auf. Auf dich habe ich gewartet. Erklär es mir. Führung des Herrn durch seinen Geist. Für mich war es ein Lernprozess, solche Hinweise zu erkennen und anzunehmen und das auch zu machen. Da wirklich mal hinzufahren oder andere Geschichten ganz ähnlich. Pfingsten, nein, das sind die Geschenke eben nicht am geringsten. Sind nur ein bisschen anders, als wir sie zu Weihnachten oder Ostern präsentieren. So haben wir jetzt ein paar Geschenke entdeckt. Und dann geht es dann in 1. Korinther 2, Vers 13 weiter. Davon reden wir auch. Nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Davon reden wir. Wovon reden wir als Christen? In so eine große Familienparty, ganze Verwandtschaft ist zusammengekommen. Worüber sprechen wir? Du brauchst nur ein bestimmtes Stichwort in die Menge zu werfen, und schon ist Thema für die nächsten 3 Stunden gegeben. Krankheit? Das Gespräch hört nie auf. Oder eine versemmelte Fußball-Weltmeisterschaft oder irgend sowas oder Bundesliga-Titel. Oder je nachdem, mit wem man es zu tun hat, da braucht man nur zu sprechen über ein bestimmtes Auto, egal wie viel PS das hat. Und dann geht das Thema da, wer weiß wie, lang los. Wovon reden wir? Man kann sich das angewöhnen, nach 2, 3 Sätzen beim Thema Glauben zu sein oder bei Jesus Christus. Hin und wieder mache ich das, mein Gegenüber hat mal wieder diesen typischen Spruch rausgehauen, ach Gott, ja, und dann kommt irgendwas. Dann frage ich da, dann krätsche ich da rein und frage nach, was hat denn der damit jetzt zu tun? Wer? Ja, Gott. Du hast doch gerade von Gott gesprochen. Manch einer muss da 2-mal denken, um zu merken, ja, ich habe. Aber dann sind wir beim Thema. Und man könnte auch mit einem der Gebote anfangen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Auch nicht in so einem Zusammenhang. Ich weiß dann zwar nie, wie das Gespräch weitergeht, aber wir haben noch die Zusage. Macht euch keinen Kopf drüber, es wird euch in der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Probiert es aus. Und wenn sich einer blamiert, weil nichts kommt, dann ist es unser Herr. Wir machen doch nur in seinem Namen den Mund auf. Und wir reden von ihm. Ich wünsche uns solche Freudigkeit oder Freimütigkeit, so zu reden. Nicht über Fußball oder Krankheit oder sonst ein Sensationsthema, sondern über den Glauben und über unseren Herrn. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir das so ein bisschen einüben können. Bibelgesprächskreis oder Bibelstunde oder wie immer ihr das hier auch nennt. Da sitzen wir zusammen und reden miteinander über Bibel, über Jesus, über Glauben. Und das müssten eigentlich auch Gelegenheiten sein, wo wir die Erlebnisse aus dem Alltag mit reinbringen. Hört mal, das und das ist mir passiert. Ich wusste nichts zu sagen. Was hättet ihr gesagt? Und dann tauschen wir uns als Gemeinde, als Glaubensgeschwister aus. Und bei der nächsten Gelegenheit im Alltag habe ich dann was zu sagen. Gemeinde ist wie ein Trainingslager. Hier können wir uns vorbereiten auf den Wettkampf im Alltag. Hier kann man das ganz ungeniert ausprobieren, miteinander über Glauben zu reden, dass wir es dann in der Welt können. Petrus und Johannes, die standen vor Gericht. Man wollte ihnen verbieten, im Namen Jesu zu reden. Und die haben das dann gesagt, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir mit Jesus erlebt haben. Und da gibt es die unterschiedlichsten Berichte und Erzählungen. Da liegt jemand schwerkrank im Krankenhaus und die Leute kommen, um sich zu verabschieden. Und jeder druckst so rum und stottert sich einen zurecht, weil keiner so richtig weiß, was kann man in so einer Situation sagen. Aber sie kommen nicht dazu, irgendwas zu sagen. Die kranke Person redet. Und jeder Besucher sagt, ich bin gesegnet nach Hause gegangen. Auch in so Situationen können wir von Jesus reden. Und dann sind wir bei dem Schlussgedanken mit den Geschenken leben. 1. Korinther 2, Vers 15. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemand beurteilt. Oder wie Hermann Menge übersetzt hat, der Geistesmensch beurteilt alles zutreffend, während er selbst von niemand zutreffend beurteilt wird. Das praktische Leben im Alltag ist ein Prozess des permanenten Unterscheiden und Scheiden, des Abwägens und Beurteilens. Wir müssen ständig irgendwas entscheiden. Mache ich es so oder doch anders? Fahre ich vorwärts oder rückwärts oder irgendwie? Der Pneumatiker, der vom Geist gelenkte Mensch, der wird in zunehmendem Maß unabhängig von dem Urteil anderer. Er darf geistlich wachsen und reifen und ist selbst in der Lage, sich eine Meinung zu bilden oder ein Urteil zu finden. In Epheser Kapitel 4, das müsste ich blättern, Vers 13, 14, 15, da ist davon die Rede, dass wir zu mündigen Christen werden und selbst uns eine Meinung bilden können. Selbstverständlich, ihr könnt natürlich auch sagen, wenn da ein Gespräch kommt und irgendeiner fragt dich, sag mal was dazu, weiß gerade nichts. Aber ich kenne da so einen Prediger Müller, der wüsste das. Du darfst gerne bei mir anrufen oder eine E-Mail schicken oder sonst irgendwas. Wenn ich kann, gebe ich dir eine Antwort, die darfst du weitergeben. Aber besser wäre, wenn du selber wächst und geistlich reifst und ein mündiger Christ wirst, um Antwort geben zu können. Fällt mir gerade noch ein. 1. Petrus 3, Vers 15. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Seid jederzeit bereit, da den Mund aufzumachen. Ja, das wünsche ich uns, dass wir da was zu sagen haben, warum wir Hoffnung haben, warum wir den Glaubensweg gehen. Wir dürfen uns berufen auf den Herrn und auf seinen Geist, dass er uns Antwort gibt, dass er uns Hilfestellung gibt. Wir haben Geschenke bekommen und die gilt es im täglichen Leben anzuwenden. Das Geschenk der Berufung lässt sich auch in ganz kleinen Dingen anwenden. Bei irgendeiner Gelegenheit, irgendwas in der Gemeinde ist vielleicht dran, da merkst du, das ist jetzt meine Sache. Hier bin ich gefragt. Und dann werden die Ärmel raufgekrempelt und los geht's. Jeden Morgen neu darf man das Geschenk der Erfüllung mit dem Heiligen Geist in Anspruch nehmen. Herr Jesus, meine Kraft reicht nicht aus. Aber du hast deinen Geist verheißen, zugesagt, die Erfüllung mit dem Geist. Ich habe hier einen Satz aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob der hier, ich lasse ihn mal raus. Klingt ein bisschen komisch. Morgens, ich gehe hin zu der Quelle und lasse mich bewusst mit Heiligen Geist volllaufen. Wie sonst sollte das möglich sein, dass wir in der Kraft des Geistes reden, wirken, handeln können? Wir müssen erst einmal tanken, den Tank volllaufen lassen, dass dann etwas geschehen kann. Die Freude, drittes Geschenk, kommt auf, wenn wir jeden Tag die kleinen Hinweise auf das Handeln Gottes, die Spuren Gottes in unserem Leben entdecken. Freimütigkeit, das erleben wir da, wo wir im Vertrauen auf den Herrn auf andere zugehen. Wer wagt, gewinnt. Lasst uns die Augen aufmachen für Gelegenheiten, die der Herr uns schenkt, um ins Gespräch zu kommen, um Jesus zu bezeugen. Und wie wichtig ist es, dass ich dieses Geschenk der Führung einsetze. Schon im Psalm finden wir den Hinweis, weise mir Herr deinen Weg. Das ist die Bitte, die wir täglich, ständig mit uns tragen. Bewahre mich davor, meine eigenen Wege zu gehen. Zeige mir Herr deinen Weg. Halte mich in deiner Spur, dass ich nicht auf irgendwelche Abwege gerate. Schlussbemerkung. Pfingstgeschenke. Paulus schreibt einen wichtigen Absatz hier, damit wir wissen können, was uns von Gott geschenkt wurde. Wir werden nicht im Unklaren gelassen. Er lässt uns nicht im Dunkeln oder im Nebel stehen, sondern damit wir wissen können, dass wir Gewissheit haben. Diese Geschenke des Heiligen Geistes, die müssen wir erst einmal entdecken. Dazu haben wir unser altes Schweizer Buch, das wir regelmäßig lesen und studieren. Und der Herr packt uns das dann entsprechend aus. Und dann wollen wir es lernen, auch als Glaubensgeschwister miteinander über die Geschenke zu reden. Und dann verlassen wir das Trainingslager der Gemeinde und gehen in den Alltag, Beruf, Familie, Freizeit, was auch immer, und wenden die Geschenke dort an. Es stimmt also nicht, was der Herr Brecht formuliert hat, Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Nö, Pfingsten, das ist das Fest, wo das große Geschenk Gottes bei uns ankommt und wir es nun auspacken und anwenden dürfen und erleben dürfen, wie der Herr durch seinen Geist unser Leben reich macht, unser Leben gebraucht, sodass wir anderen zum Segen werden. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir an diesem Morgen vor dir Gottesdienst feiern dürfen. Wir danken dir, dass wir lesen dürfen in deinem Wort, wie du uns überreich beschenkt hast. Nicht nur das Heil ist uns geschenkt aus Gnade, sondern auch die Möglichkeit, das Leben ganz bewusst mit dir zu leben und die Geschenke, die du gemacht hast, anzuwenden, um dich zu verherrlichen und mitzuhelfen, dass andere dich kennenlernen und auch heil werden in dir. Herr Jesus, wir brauchen immer wieder neu einen Anstoß von dir. Wir sind immer wieder darauf angewiesen, dass du uns an die Hand nimmst und weiterführst. So lass uns wachsen und stark und fest werden im Glauben, dass wir ja auf dich hinweisen können, unser Leben leben zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. Wirke du und bau du deine Gemeinde an uns, mit uns, durch uns und führe noch viele andere dazu. Danke, dass sein Rettungsangebot immer noch gilt. Amen.